Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Thema ist diesmal in gewisser Weise Vorlesung Reloaded, denn es geht darum, dass ich ein Beispiel und ein Lemma aus der Vorlesung nochmal erläutere. Dazu gab es Fragen und ich hoffe einfach, dass das, was ich jetzt erkläre, entlang meiner Notizen, zusammen mit dem, was in der Vorlesung dazu gesagt wurde, dann ein Gesamtbild ergibt, das all Ihre Fragen klärt. Legen wir los mit Beispiel 1.13. Wir sind da gerade beim Thema Abbildung. Wir haben vorher gelernt, was Injektiv, Subjektiv und Bijektiv bedeutet. Und wir haben Merkregeln, Merksätze aufgestellt. Da können wir dann immer das schöne Spiel spielen. Sagen wir es gemeinsam. Wiederholen wir nochmal kurz. Eine Abbildung heißt Injektiv genau dann, wenn jedes Element im Zielbereich höchstens ein Urbild hat. Eine Abbildung heißt Subjektiv genau dann, wenn jedes Element im Zielbereich mindestens ein Urbild hat. Und eine Abbildung heißt Bijektiv genau dann, wenn sie gleichzeitig Injektiv und Subjektiv ist. Und das bedeutet, dass jedes Element im Zielbereich genau ein Urbild hat. Und dieses Urbild kann man dann ja benutzen, um eine Umkehrabbildung zu definieren. Den Trick haben wir gesehen in Satz 1.17. Legen wir los mit Beispiel 1.13. Da wurden mehrere Abbildungen definiert und es wurden so ein paar Eigenschaften besprochen. Gehen wir das einfach der Reihe nach nochmal durch. Hier haben wir eine Abbildung Phi von Z nach Z und die Abbildung ist gegeben in folgender Weise. Jedes X aus Z wird von Phi abgebildet auf minus X. Klären wir erstmal, was da los ist. Die Abbildung heißt Phi, sie geht von Z nach Z, das heißt Start- und Zielbereich sind gleich. Und die Abbildungsvorschrift sagt uns, dass wir das Vorzeichen wechseln sollen. So könnte man das kurz beschreiben. Jetzt gucken wir uns mal Eigenschaften an. Wir könnten mal nach Injektivität schauen. Dafür brauchen wir jetzt ein Element aus dem Zielbereich und wir müssen gucken, hat das ein Urbild, gar keins, mehrere. Also nehmen wir uns ein Element aus Z her und suchen nach einem Urbild. Wenn man Injektivität zeigt, dann geht es ja darum zu gucken, ob es passieren kann, dass ein Element des Zielbereichs mehrere Urbilder hat. Wenn ja, dann hat man damit ein Beispiel gefunden, das belegt, dass die Abbildung nicht injektiv ist. Aber wenn man zeigen möchte, dass eine Abbildung injektiv ist, dann fängt man meistens so an, dass man sich ein Element des Zielbereichs hernimmt, das als Bild hinschreibt und so, dass man so tut, als ob da theoretisch zwei verschiedene Urbilder möglich wären. Das heißt, man wählt da zwei verschiedene Buchstaben, schreibt die Bilder hin, sagt aber, das Bild soll das gleiche sein. Das heißt, man hat in Wirklichkeit nur ein Element im Zielbereich, das man sich gerade anguckt, schreibt es aber so, dass es theoretisch das Bild von zwei verschiedenen Urbildern sein könnte. Und das Ziel ist dann zu zeigen, dass in Wirklichkeit diese beiden Urbilder doch das gleiche Element im Startbereich sind. Das heißt, man hat zwar verschiedene Buchstaben gewählt, aber die bezeichnen das gleiche Element. Das ist der Grund, warum wir häufig, wenn wir Injektivität zeigen, auf so eine Standardweise loslegen. Wir nehmen uns immer auf die gleiche Art Elemente her und schreiben da erstmal immer dasselbe hin. Das machen wir bei Abbildungen, bei denen wir sonst keine Ahnung haben. Wir werden später Abbildungen kennenlernen, die in gewisser Weise strukturerhaltend sind. Und da werden wir Tricks entwickeln, wie man auch noch auf andere Weise Injektivität zeigen kann. Aber solange wir die nicht haben, müssen wir das einfach zu Fuß machen. Und ich habe jetzt versucht zu motivieren, warum wir in den Beispielen bei Injektivität häufig so auf die gleiche Weise anfangen. So wie jetzt auch. Wir nehmen uns X und Y aus Z her, also aus dem Startbereich. Die Bilder X Phi und Y Phi setzen wir gleich. Das heißt, wir haben jetzt ein Element aus dem Zielbereich als Bild geschrieben, aber sozusagen auf zwei Arten. Einmal heißt das Urbild X und einmal heißt das Urbild Y. Und jetzt wollen wir zeigen, dass X und Y gleich sind. Okay, X hoch Phi und Y Phi sind gleich. Jetzt setzen wir ein, was das heißt, denn wir wissen ja, was die Abbildung Phi tut. X hoch Phi ist minus X und Y hoch Phi ist minus Y. Das heißt, dass wir jetzt wissen, dass minus X und minus Y die gleiche Zahl sind. Na, dann können wir nochmal das Vorzeichen wechseln und bekommen dann, dass X gleich Y ist. Insgesamt haben wir also gezeigt, wenn wir uns X und Y aus dem Startbereich hernehmen und wenn die das gleiche Bild haben unter Phi, dann müssen diese Elemente X und Y gleich sein. Anders gesagt, jedes Element aus dem Zielbereich hat, wenn es überhaupt ein Urbild hat, dann nur genau eins. Das war Injektivität. Jetzt kommt die Subjektivität, da geht es ja darum, ob man überhaupt Urbilder findet. Wir nehmen uns jetzt also etwas aus dem Zielbereich her, seit Z aus Z, also aus dem Zielbereich. Und der Witz ist jetzt, ein Urbild zu finden. Wenn man keins findet für irgendein Element aus dem Zielbereich, dann kann man aufhören und weiß, dass die Abbildung nicht surjektiv ist. Aber der Plan ist hier, Surjektivität zu zeigen. Das heißt, es geht darum, ein Urbild zu basteln. Da lohnt es sich, den Schmierzettel herzunehmen und da so ein bisschen auszuprobieren. Bei komplizierteren Abbildungen, da muss man manchmal ein bisschen rumbasteln. Aber hier ist es ganz einfach, denn die Abbildung ist ja einfach nur ein Vorzeichenwechsel. Und wir wissen, dass wenn wir das Vorzeichen zweimal wechseln, dass dann wieder die ursprüngliche Zahl rauskommt. Wenn wir also Z aus Z hernehmen, dann können wir einfach minus Z bilden, das liegt auch in Z. Und wenn wir minus Z abbilden mit der Abbildung Phi, dann kommt da insgesamt wieder Z raus. Dementsprechend haben wir für jedes Element aus Z auch wirklich ein Urbild gefunden. Insgesamt ist die Abbildung jetzt bijektiv und man kann sich sogar noch überlegen, dass die Abbildung selbst zu sich invers ist. Das heißt, wenn man Phi zweimal nacheinander anwendet, dann ergibt sich die identische Abbildung auf Z. Probieren Sie das aus. Wenn Sie das nicht sofort beim Zuhören eingesehen haben. Und möchte ich dazu noch was sagen? Na, vielleicht nochmal so von der Philosophie her. Sie wollen ja später in den Übungsaufgaben und in der Klausur und so weiter auch selber Injektivität und Surjektivität zeigen. Manche von Ihnen haben das im Workshop schon ganz viel geübt. Bei Injektivität fange ich normalerweise im Startbereich an, nehme mir da zwei Elemente her und sage, die sollen das gleiche Bild haben. Und dann rechne ich los. Das heißt, wir beginnen im Startbereich. Bei Surjektivität beginne ich im Zielbereich, denn es geht ja darum, für Elemente des Zielbereichs Urbilder zu finden. Das vielleicht noch so von der Strategie her, wie man sich das merken kann, wie man da sinnvoll anfangen kann. Und wie vorhin schon gesagt, bei Abbildungen, wo man ansonsten keine Ahnung hat, da ist es häufig so, dass man einfach zu Fuß argumentieren muss. Aber später schauen wir uns meistens Abbildungen an, die noch andere interessante Eigenschaften haben, die also algebraische Strukturen erhalten zum Beispiel. Und da werden wir sowohl für Injektivität als auch für Surjektivität tolle Tricks lernen, die man da benutzen kann, auch für Bijektivität. Wir werden da später ganz wenig zu Fuß nachrechnen, sondern wir werden meistens einfach schöne Argumente finden, warum Abbildungen injektiv, surjektiv oder sogar bijektiv sind. Jetzt nehmen wir die Abbildung Phi her und ändern den Definitionsbereich. Wir bilden jetzt nämlich nicht mehr von Z nach Z ab, sondern von N nach Z. Als Urbilder dürfen wir nur noch natürliche Zahlen benutzen. Und dann ist die Abbildung zwar immer noch injektiv. Rechnen Sie das gerne jetzt nochmal kurz nach, drücken Sie auf Pause und gucken Sie mal, ob das Injektivitätsargument immer noch genauso funktioniert. Aber die Surjektivität geht jetzt kaputt. Warum? Na, überlegen Sie mal, wenn Sie eine natürliche Zahl abbilden mit Phi, dann kommt da immer eine negative Zahl raus. 1 geht auf minus 1, 2 auf minus 2 und so weiter. Die Zahl 0 können Sie dabei jetzt nicht treffen, das heißt 0 hat kein Urbild unter Phi. 1, 2, 3, alle positiven ganzen Zahlen haben jetzt auch kein Urbild unter Phi, denn der Definitionsbereich N lässt nicht zu, dass wir da ein passendes Urbild finden. Jetzt kommt die nächste Abbildung, Alpha. Alpha geht von R nach R. Jedes x aus R wird abgebildet auf das Quadrat. Das heißt, für alle x aus R ist x abgebildet mit Alpha einfach nur x Quadrat. Was ist jetzt da los? Gucken wir mal nach Injektivität und da sehen Sie doch bestimmt sofort, beim Quadrieren, oder anders gesagt, wenn ich eine Zahl und die dazu negative Zahl quadriere, kommt dasselbe raus. Das heißt, 1 und minus 1 haben unter Alpha das gleiche Bild, 1/2 und minus 1/2, Wurzel 2 und minus Wurzel 2. Und da fallen uns jetzt noch unendlich viele weitere Beispiele ein. Diese Abbildung ist nicht injektiv. Wir finden da immer sofort, außer bei 0, finden wir da immer sofort zwei verschiedene Urbilder. Gut, was haben wir noch? Beta geht auch von R nach R. Das ist eine langweilige Abbildung, die aber immer mal wieder für uns interessant wird, weil sie ein Spezialfall ist, den wir nicht vergessen dürfen, wenn wir allgemeine Aussagen über Abbildung machen. Die sogenannte Nullabbildung. Alles wird einfach auf Null geworfen. Und was Null ist, das kann verschiedene Bedeutungen haben. Für uns ist es jetzt erstmal die reelle Zahl Null. Und hier ist die Abbildung Beta von R nach R. Für alle reellen Zahlen x ist x hoch Beta einfach Null. Was ist da los? Naja, die Abbildung ist hochgradig nicht injektiv. Alles geht auf Null. Das heißt, die Null hat ganz R als Urbildmenge. Und es gibt sehr viele verschiedene reelle Zahlen, deswegen ist das gar nicht injektiv. Und die Abbildung ist auch nicht surjektiv, denn der Zielbereich ist R. Aber das einzige Bild, was wir sehen, ist die Zahl 0. Alle anderen reellen Zahlen haben kein Urbild unter Beta. Jetzt ist hier noch eine Abbildung von Tupeln. Oh ja, das ist sehr interessant. Und jetzt erinnere ich mich auch, dass Patrick erzählt hat, dass er dann über die komplexen Zahlen gesprochen hat. Das ist sehr gut, dass er das gemacht hat. Die Abbildung Phi geht von R kreuz R nach C. Und zwar nehmen wir jetzt ein Tupel her, A, B aus R kreuz R. Das heißt, es ist ein Tupel, in dem die beiden Einträge reelle Zahlen sind. Und wenn wir abbilden, dann heißt das, dass wir die komplexe Zahl A plus BI bilden. Das ist eine sehr interessante Abbildung, die ist bijektiv. Man kann alles Mögliche sich jetzt noch dazu überlegen. Ich gehe aber davon aus, dass Patrick da in der Vorlesung einiges gemacht hat. Ansonsten ist das jetzt Ihre Gelegenheit, Jean-Luc Bescheid zu sagen, ich hätte gerne eine Podcast-Folge zu komplexen Zahlen und zu dieser Abbildung Phi. Kein Problem, kann ich mir gerne machen. Also kann ich mir gerne überlegen und dann die Podcast-Folge machen. So, das war Beispiel 1.13. Danach kamen dann schon Permutationen. Dazu habe ich auch schon ein bisschen was erzählt. Und dann komme ich jetzt zu Lemma 1.16. Das war der zweite Wunsch, den Sie hatten. Und wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, dann reden wir über Lemma 1.16. Gegeben sind vier Mengen, A, B, C und D. Da dürfen auch welche gleich sein. Das ist ja nicht näher ausgeführt. Und dann haben wir Abbildungen. Alpha geht von A nach B, Beta geht von B nach C und Gamma geht von C nach D. Weiter haben wir nichts vorausgesetzt. Und dann stehen in dem Lemma insgesamt vier Aussagen, von denen zwei als Übungsaufgabe gestellt waren, nämlich die dritte und die vierte. Und die ersten beiden wurden in der Vorlesung bewiesen. Die Idee, die ich dabei hatte, war die, dass ich erstmal in der Vorlesung besprechen wollte mit Ihnen, wie man solche Aussagen überhaupt beweist, wie man da rangeht, worauf man achten muss. Und dass Sie das dann in einer Übungsaufgabe sofort selber üben sollen, das umzusetzen. Gut, Aussage 1. Hintereinanderausführung von Abbildungen ist assoziativ. Das heißt, wenn es sinnvoll ist, Abbildungen nacheinander auszuführen, weil die Start- und Zielbereiche zusammenpassen, dann ist egal, wie man bei der Hintereinanderausführung die Klammern setzt. In unserem konkreten Fall heißt das, es ist egal, ob ich zuerst Alpha Stern Beta ausführe und dann Gamma oder ob ich zuerst Alpha ausführe und dann in Klammern die Hintereinanderausführung von Beta und Gamma. Kurz in Klammern Alpha Stern Beta Stern Gamma gleich Alpha Stern in Klammern Beta Stern Gamma. Na, und wie zeigen wir das? Zwei Abbildungen sind gleich, genau dann, wenn Start- und Zielbereich übereinstimmen und wenn sie bei jedem Element dasselbe tun. Nehmen wir uns also ein Element her aus A. A ist in beiden Fällen der Startbereich, das passt. Dann bilden wir das ab, das Element, und gucken, ob da wirklich immer dasselbe rauskommt. Insbesondere sehen wir dann auch unterwegs schon, dass der Zielbereich in beiden Fällen D ist. Das heißt, Start- und Zielbereich sind gleich. Sei X aus A, jetzt bilden wir X ab. Mit der linken Seite. Erst Alpha Stern Beta in Klammern, dann Gamma. Dann lösen wir erstmal Stern Gamma auf und bekommen X abgebildet mit Alpha Stern Beta und das Ganze abgebildet mit Gamma. Das heißt, wir bilden X nacheinander erst mit Alpha, dann mit Beta, dann mit Gamma ab. Okay. Was ist denn, wenn wir die rechte Seite nehmen? Na, dann bilden wir X zuerst mit Alpha ab und dann das, was rauskommt, mit Beta Stern Gamma. Aber auch hier passiert es uns wieder so wie vorher, dass wenn wir die Sterne, also die Hintereinanderausführungszeichen, auflösen, dass dann einfach am Ende da steht, x abgebildet mit Alpha, dann mit Beta, dann mit Gamma. Das ist in beiden Fällen dasselbe. Und deswegen kommt wirklich in beiden Fällen das Gleiche raus, für jedes Element x aus A, Start- und Zielbereich sind gleich und die Abbildung tut dasselbe. Jetzt kommt Aussage 2. Wenn Alpha und Beta injektiv sind, dann ist die Hintereinanderausführung Alpha Stern Beta auch injektiv. Oder als Merksatz formuliert, die Hintereinanderausführung von injektiven Abbildungen ist auch injektiv. Gucken wir uns das mal an. Alpha und Beta sind jetzt nach Voraussetzung injektiv. Das heißt, sowohl bei Alpha als auch bei Beta ist es so, dass jedes Element des Zielbereichs höchstens ein Urbild hat. Und wir fangen wieder an mit der bewährten Methode, so wie vorhin geübt. Wir nehmen uns zwei Elemente aus dem Startbereich her, setzen die Bilder gleich und versuchen dann zu begründen, dass die beiden gewählten Urbilder in Wirklichkeit auch gleich sind. Die Abbildung, um die es geht, heißt Alpha Stern Beta. Wir nehmen uns also jetzt X und Y aus A her und betrachten die Bilder X unter Alpha Stern Beta und Y unter Alpha Stern Beta. Die sollen jetzt gleich sein. Das heißt, im Zielbereich gucken wir uns das gleiche Element an. Und der Zielbereich ist hier übrigens C. Denn wenn wir Alpha und Beta nacheinander anwenden, dann landen wir in C. Gut. Wenn wir einfach mal anwenden, was die Hintereinanderausführung bedeutet, dann steht da doch jetzt, x abgebildet mit Alpha abgebildet mit Beta ist das gleiche wie y abgebildet mit Alpha abgebildet mit Beta. Da stehen jetzt also zwei Bilder unter Beta. Das eine Bild ist x hoch, das, also zwei Bilder unter Beta, und die O-Bilder, die da stehen, die sage ich jetzt nochmal explizit. Einmal ist es x hoch Alpha und einmal ist das y hoch Alpha. Das sind die beiden O-Bilder, die da jetzt stehen unter Beta und die unter Beta das gleiche Bild ergeben. Beta ist aber injektiv, das heißt, unter Beta ist es so, dass jedes Element höchstens ein O-Bild hat. Deswegen sind x hoch Alpha und y hoch Alpha gleich, denn die haben unter Beta ja das gleiche Bild. Jetzt steht da x hoch Alpha gleich y hoch Alpha, aber jetzt können wir benutzen, dass Alpha injektiv ist. Das heißt, da hat auch wieder nur jedes Element höchstens ein O-Bild und deswegen müssen x und y gleich sein. Und das war das, was wir zeigen wollten. Zur Surjektivität und Bijektivität, also den Teilen 3 und 4, wird dann in den Übungen was gesagt, denn das war ja als Übungsaufgabe gestellt. Wenn Ihnen noch weitere Fragen einfallen, dann sagen Sie bitte einfach Bescheid. Ansonsten war das jetzt erstmal mein Beitrag, Vorlesung Reloaded zum Thema Abbildung. Bis zur nächsten Folge.